Der Winter ist endlich vergangen. Zum Zeichen dafür haben wir in der vergangenen Nacht oder gestern Abend schon die Uhren umgestellt. Auch die Wochen der Passion, die oft ernsten und so ein bisschen bedrückenden Gedanken, sind endlich vorbei. Und wer auf die eine oder andere Weise gefastet hat, kann das heute auch endlich mal wieder lassen. Es ist Ostern und wir sind hierher gekommen, um frohe, fröhliche Gedanken miteinander zu haben und eine befreiende Botschaft zu hören, nicht wahr? Wollen wir schauen, was uns die für heute vorgeschlagene Perikope des Apostels Paulus aus dem 1. Korintherbrief Kapitel 15 da so zu bieten hat. 1. Korinther 15, 1 bis 11. Ich lese wie so oft aus der Hoffnung für alle. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte euch an die rettende Botschaft erinnern, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie angenommen und darauf euer Leben gegründet. Ganz gewiss werdet ihr durch diese Botschaft gerettet werden, vorausgesetzt, ihr bewahrt sie genauso, wie ich sie euch überliefert habe. Sonst glaubt ihr vergeblich und erreicht nicht das Ziel. Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, das ist das Wichtigste, und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Er hat sich zuerst Petrus gezeigt, später allen 12 Jüngern. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten noch heute leben. Einige jedoch sind inzwischen verstorben. Später ist er Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Zuletzt hat er sich auch mir als unzeitiger Geburt gezeigt, der ich es am wenigsten verdient hatte. Denn ich bin der Unbedeutendste unter den Aposteln und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Alles, was ich bin, bin ich allein durch Gottes vergebende Gnade. Und seine Gnade hat er mir nicht vergeblich geschenkt, denn ich habe mich mehr als alle anderen eingesetzt. Aber das war nicht meine Leistung, sondern Gott selbst hat alles in seiner Gnade bewirkt. Doch ganz gleich, ob die anderen Apostel oder ich, wir alle haben diese eine rettende Botschaft verkündet und dadurch seid ihr zum Glauben gekommen. Ich weiß schon, mir ist es beim ersten Lesen dieses Textes ganz ähnlich gegangen. Es scheinen kaum fröhliche, frohmachende und befreiende Worte in diesen Zeilen enthalten zu sein. Sie sind so wenig für das Herz oder für den Bauch, wie wir heute sozusagen pflegen. Sie wollen mit Argumenten überzeugen, nicht durch ansteckende Freude und Begeisterung, die den Autor veranlasst hätte, jetzt geradezu überzusprudeln. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie unser Neutestamentler am Seminar, Bruder Poptes, gesagt hat, 1. Korinther 15, das ist die nüchterne, buchhalterische Bilanz von Ostern. Und knibbelte vier weitere Studenten und mich besonders an, die wir von einer kaufmännischen Ausbildung ans Seminar gegangen waren. Besonders der erste Teil dieses Briefabschnittes kann uns, denke ich, nur schwer Freude vermitteln. Ja, kann er uns überhaupt überzeugen? Wenn wir hören, wer Jesus alles nach seiner Auferstehung begegnet ist, wer ihn alles gesehen hat, Petrus, die Zwölf, 500 Brüder auf einmal, Jakobus, die Frauen hat er sogar geschlabbert, typisch Paulus, denn die waren ja offensichtlich zuerst da. Was wissen wir? Ob das wohl alles so stimmt? Ist das beweisbar? Ist das belegbar? Oh, der Vatikan hat seine Hausaufgaben gemacht, schon seit Jahrhunderten alle historischen Stätten erforscht und Pergamente und Fragmente nachgelesen. In der säkularen historischen Literatur außerhalb der Bibel kein Beleg. Und selbst wenn es da so eine Art Stenogramm des Petrus gegeben hätte, Live-Mitschnitt würde man heute sagen, dann würde uns das heute nicht unbedingt weiterhelfen. dann würde uns das heute nicht unbedingt vermitteln, dass Jesus, der Lebendige und Auferstandene, jetzt auch in unserer Nähe ist. Und schon gar nicht, ob auch wir einmal auferstehen werden. Dass aber unsere eigene Auferstehung, unser eigenes Leben aus und nach dem Tod, das ist doch das, was uns wirklich interessiert, oder nicht? Dass dieses Leben hier nicht alles sein kann, sondern in eine ewige Herrlichkeit einmündet, das wäre für uns heute die schönste Freude, die Osterfreude, die wir ganz tief in unserem Herzen ersehnen. Aber wie kriegen wir diese Freude jetzt anhand von 1. Korinther 15? Lassen wir mal den ersten Teil des Textes links liegen, ganz unverfroren. Packen wir ihn mal zur Seite und wenden uns gleich mal dem zweiten Teil zu. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden, schreibt der Apostel Paulus. Das muss man schon erklären, was damit wohl gemeint ist. Die unzeitige Geburt ist im wortwörtlichen und im übertragenen Sinne im Deutschen eigentlich eine Fehlgeburt. Stellen wir uns mal vor, das würde jemand zu einem anderen sagen: Du Fehlgeburt. Das würde aber eine Beleidigungsklage hageln, die sich gewaschen hat. Nun nennt Paulus sich auch selber noch so und nimmt damit auf, was seine Gegner in Korinth ihm auch vorgeworfen haben. Im Gegenteil, er bestätigt sogar noch, dass sie recht haben mit dem, was sie von ihm sagen, ganz ohne beleidigte Leberwurst zu spielen. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber das hat nun auch noch eine andere Seite. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Obwohl ich eine Fehlgeburt war und mit Recht so genannt werde, bin ich doch von Gott zum Apostel berufen worden. Ihm war ich nicht zu schlecht, nein, gerade mich wollte er haben. Vielleicht denken wir an dieser Stelle wieder einmal an diese ja wirklich unglaubliche Sache, die schon in der Bibel und dann auch in unserem christlichen Glauben einmalig ist. Immer wieder ruft Gott die Menschen in seinen Dienst oder in seine Nähe, die, ich will es mit diesem Wort aussprechen, Fehlgeburten sind. Da können wir unsere Suche wirklich ganz weit vorne in der Bibel schon beginnen. Kain, der seinen Bruder erschlägt und dann mit einem Kainsmal versehen wird, damit ihm nicht das getan wird, was er getan hat. Jakob, der seinen Vater und Bruder um den Segen betrogen hat und trotzdem zum Stammvater des ganzen Volkes Israel werden wird. Mose, ein Mann, der sich nach seinem Vorleben überhaupt nicht für die Führerschaft des Volkes Israel eignet. Ein Mann, der nicht mal richtig reden und formulieren kann, sodass sein Bruder Aaron ihm da Hilfestellung geben muss. Ausgerechnet der wird von Gott auserwählt, die Kinder Israel aus Ägypten zu befreien. Über König David, der für eine schöne Frau, deren Mann dem Tod preisgibt. Über einige Propheten, die sich dem Ruf Gottes ganz bewusst entziehen, gelangen wir schließlich ins Neue Testament mit den sehr vielen fehlbaren und sicher nicht gottgefälligen Personen der Geschichten oder auch Gleichnisse Jesu. Der verlorene Sohn, die überführte Ehebrecherin, die Gott in Schutz nimmt, die beiden Zöllner, Zachäus, Matthäus, die Jünger, die von Jesus Fensterplätze im Himmel verlangt haben und am grünen Donnerstag nach einer Stunde in alle Winde verweht waren, Judas, der Verräter, Petrus, der Verleugner und noch so viele andere vor Paulus und leider auch nach Paulus, wenn wir nur die Apostelgeschichte aufmerksam genug lesen. Immer ist es dasselbe. Gott wendet sich den Unzulänglichen, den Fehlerhaften, Sündigen und ganz und gar nicht moralisch handelnden und untadelig lebenden Menschen zu. Immer. Und wenn wir die Bibel ein wenig besser kennen, fällt uns jetzt ganz gewiss auch wieder dieses Wort ein, wie vorgestern schon: Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Übrigens, Markus 2, Vers 17, war ich euch am Karfreitag schuldig geblieben. Und warum Gott und sein Christus gerade die Fehlbaren und Schwachen ruft? So merkwürdig. Das hat mit einem Wort zu tun, das gerade uns protestantische und erst recht freikirchliche Christinnen und Christen seit Martin Luther eine ganz besonders wichtige Rolle hat. Paulus nennt dieses Wort deswegen hier gleich zweimal wörtlich, die Hoffnung für alle hat sogar dreimal gesetzt. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade ist es, die mit mir ist. Wenn es auch ein wenig altertümlich erscheint, von Gnade zu reden, so wissen wir doch, denke ich, alle, was gemeint ist. Gottes zuvorkommende Liebe. Oder wie es Luther vielleicht ausgedrückt hätte, dass Gott uns annimmt, ohne dass wir uns das durch irgendein Werk oder irgendeine Leistung verdient hätten. Dann aber als Gerettete und Begnadigte und Beauftragte und Bevollmächtigte in der Tat auch Gutes tun dürfen und sollen. Und so eben ist es bei Paulus gewesen und bei den vielen anderen, die ich vorhin aus der ganzen Bibel so als Querstreifen skizziert habe. Sie haben nicht die Gnade Gottes, haben nicht seine Liebe in irgendeiner Weise auf sich gezogen, weil Gott auf sie als die Ausnahmemenschen aufmerksam geworden wäre. Im Gegenteil. Unsere menschliche Liebe, behaupte ich einfach, hätte sich solche Menschen gewiss nicht zu Freunden ausgesucht, geschweige denn als Gegenüber für ein Gespräch oder sogar als Gäste an unserem Wohnzimmertisch. Gott aber tut das. Nicht nur hin und wieder, sondern ich behaupte eigentlich immer. Und er tut das auch mit uns, mit dir und mit mir. Ja, da sind wir nun endlich wieder doch bei uns und unserem Ostergottesdienst angekommen. Fragen wir jetzt noch einmal nach der Freude. Ich glaube, wir haben eben alle gesehen, worin sie doch liegen könnte. Auch in dieser nüchternen, buchhalterischen Osterbilanz des Apostels Paulus. Wir mögen sein, wie wir wollen. Uns mögen Sünden ohne Zahl und Schuld ohne Maß bedrücken. Und mag es so sein, dass es keinen einzigen Mensch auf dem ganzen Globus gibt, der uns lieb hätte. Gott liebt uns durch Jesus Christus. Ja, er liebt uns nicht nur, er erlöst uns. Und er erlöst uns nicht nur, er schenkt uns auch ewiges Leben. Und er schenkt uns nicht nur irgendwann ewiges Leben, sondern jetzt schon ein so erfülltes Leben, dass er uns beauftragt und bevollmächtigt, seine Osterzeugen zu sein. So wie die ersten Jünger, die Schlabberbuchsen hatten, weil sie es gar nicht erfassen konnten, gar nicht wussten, was das für sie bedeutet. Geht es dir auch manchmal so, dass das Evangelium dich überwältigt und du deshalb meinst, das kannst du gar nicht transportieren? Doch, kannst du. Wenn die das konnten, du auch. Er schüttet, um bei Paulus zu sein, seine Gnade über uns aus und nimmt uns an. Und wenn wir jetzt doch noch einmal so nebenbei den ersten Teil von 1. Korinther 15 zu Wort kommen lassen und dort lesen, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift, und dass er gesehen worden ist von sehr vielen Menschen, dann fällt es uns jetzt vielleicht nicht mehr ganz so schwer, das zu glauben. Ich finde, dass Gott uns und allen Menschen mit seiner Gnade, seiner zuvorkommenden Liebe entgegenkommt. Dass er das tut, pointiere jetzt, das ist für mich eigentlich noch das größere Wunder als das andere, dass er Jesus Christus aus dem Grab herausgerufen hat. Dass er mit dir und mir was anfangen kann, obwohl wir so sind, wie wir sind. Das ist das Osterwunder, das wir heute feiern. Und natürlich auch, dass er ebenso uns einmal durch die Auferstehung zum ewigen Leben in seine Herrlichkeit führen will. Vielleicht spüren wir jetzt doch ein bisschen Osterfreude, auch nach diesem trockenen Apostel Paulus. Denn diese Osterfreude, diesen Ostersegen, diese vorauslaufende Gnade, die will er uns wieder vergegenwärtigen, damit sie uns motiviert, Menschen einzuladen, auch an dieser Freude teilzuhaben. Denn der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja, Halleluja. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja, Halleluja.